Ja, schönen guten Abend allen, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Schön, euch zu sehen. Wir sind im Philipperbrief, Kapitel 3. Und das Jahr 2017 steht uns bevor. Ist nicht mehr lange hin. Und es ist schon so, dass in unserem Land darüber gesprochen wird. Es ist nicht unbedingt, beherrscht nicht die Schlagzeilen, die Medien, aber es wird schon am Rande wahrgenommen, dass wir ein 500-jähriges Jubiläum feiern nächstes Jahr. Dass der Reformation, wir erinnern uns an den Thesenanschlag und gerade am Montag war ja Reformationstag. Am Abend vor Allerheiligen hat Luther ein Papier erstellt, wie man das in der Hochschule sagen, a paper, er hat ein Traktat von 95 Thesen hergestellt und es auch verbreitet. Er hat es an verschiedene Leute geschickt und dann auch, wie üblich, an das Universitätsbrett, was in diesem Fall die Kirchentür war in Wittenberg, dran geschlagen. Das hatte erstmal eigentlich keine Symbolik, die man gerne da so rein interpretiert. Das war eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Und gleichzeitig war es sicherlich auch ein Vorgang, wo ich mir vorstellen kann, dass Luther schon auch ein Stück weit zumindest, noch nicht in dem Maße, wie es dann passiert ist, aber ein Stück weit hat er sicherlich geahnt, dass das nicht ganz problemlos ablaufen wird, dass das nicht jetzt eine einfache Theologendiskussion jetzt wird, was daraus entsteht, sondern dass das schon ein bisschen tiefer geht. Aber was dann daraus geworden ist, das hat er sicherlich nicht so geahnt. Vor allen Dingen, dass es gar nicht zu einer ganz normalen, regulären Theologendiskussion gekommen ist, sondern wie gesagt zu einem großen Sturm. Die Schrift wurde ganz schnell verbreitet und diese 95 Thesen, und das finde ich immer wieder wichtig, ich erwähne es immer mal wieder, ja, Geschwister, die hier regelmäßig im Gottesdienst sitzen, die wissen das. Ich finde es bezeichnend und ich finde es sehr wichtig, dass die Reformation mit einer These zum Thema Buße anfing. Und ich glaube, dass das auch, dass das das Neue Testament widerspiegelt. Der Anfang der Gemeinde war so, dass Petrus durch den Heiligen Geist geleitet eine feurige Pfingstpredigt gehalten hat. Und die Leute, die zuhörten, standen da und haben gesagt, was sollen wir machen? Und was hat Petrus gesagt als erstes? Tut Buße, kehrt um. Das war das Erste. Und Luther hat es so schön formuliert und gesagt in seinen 95 Thesen, am Anfang, als der Herr Jesus uns lehrte, dass wir Buße tun sollen, tut Buße, meinte er, dass unser ganzes Leben Buße sein soll. Und das sehen wir auch heute hier bei Paulus im Philipperbrief Kapitel 3. Buße ist nicht ein einmaliger Vorgang, sondern es ist ein lebenslanger Weg, den wir gehen. Zurück zu Gott, zurück zu unserem Schöpfer. Und ich finde, und die Reformation, das, was Luther sehr stark bewegt hat, was ihn persönlich auch umgetrieben hat und warum er auch so stark davon ergriffen war, glaube ich, weil es eben auch eine sehr persönliche existenzielle Frage für ihn selber war. sind einige Schriften, die sehr stark davon auch durchzogen sind, von der Entdeckung, die er gemacht hat, nämlich die Wiederentdeckung auch der sogenannten Rechtfertigungsbotschaft. Dass nämlich im Zentrum des Wortes Gottes und im Zentrum des Evangeliums steht, dass wir nicht unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten und schaffen vor Gott, dass wir es eben nicht schaffen, aus uns selbst heraus ein Leben zu führen, was angenehm, Gott wohlgefällig ist. Nein, wir werden immer scheitern in dem Versuch. Und das, was er erkannt hat, ist, ja, das ist auch nicht der Weg, den Gott für uns vorgesehen hat, um zu ihm zu kommen, um bei ihm anzukommen, um tatsächlich gerettet zu werden. Nein, die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, dass er uns seine Gerechtigkeit schenkt. Und das Einzige, wie wir diese Gerechtigkeit erlangen können, ist durch den Glauben an Jesus Christus. Das war für ihn eine hochgradige existenzielle Erkenntnis, eine existenzielle Befreiung. Denn er lebte in einer frommen Welt, er lebte in einer Zeit, wo ja, das Leben als Christ darin bestand, genau das zu tun. Letztendlich durch seine guten Werke, so gut es geht, Gott zufrieden zu stellen und immer wieder daran zu scheitern. Und Luther hat darin aufs Äußerste gekämpft. Und er ist in dem Sinne auch vergleichbar mit Paulus. Er war auch so ein Eiferer, ne? Einer, der es genau wissen wollte. Einer, der mit aller Macht gekämpft hat. Und insofern ist es interessant, dass er eben sich so in den Schriften des Paulus eben dann doch auch wiedergefunden hat. Und dass diese Schriften haben ihn besonders angesprochen und haben ihm besonders auch ja, eine besondere Erkenntnis geschenkt, die damals unglaublich wichtig war. Aber die auch heute genauso wichtig ist. Und hier im Philipperbrief Kapitel 3, dieser Brief, der ja sehr persönlich geschrieben ist, ist es eben interessant, dass wir hier diese Rechtfertigungsbotschaft, wir finden sie entfaltet eigentlich im Galaterbrief sehr stark, in dem Kampf gegen Lehren, die versucht haben, Eingang zu finden in die Gemeinde Gottes, die darauf hinzielten, letztendlich die alttestamentlichen Gebote wieder hineinzufügen, und zwar besonders diejenigen, die darauf abzielten, wer gehört wirklich dazu, wer ist Teil des Volkes Gottes. Dafür musst du dich beschneiden lassen. Dafür musst du in den Speisegeboten leben. Dafür musst du den Sabbat halten. All diese Dinge wurden hineingetragen, und Paulus hat mit aller Macht versucht, diese Irrlehren abzuwehren. Das sieht man im Galaterbrief sehr stark. Da ist er wirklich so eine Kämpfernatur und kämpft und fightet gegen diese falschen Lehren. Und er fügt die unterschiedlichsten Argumentationsmuster, die unterschiedlichsten Argumente führt er auf, um den Geschwistern deutlich zu machen, dass allein durch den Glauben wir gerettet sind, allein durch den Glauben haben wir den Heiligen Geist empfangen, allein durch den Glauben werden wir auch umgewandelt, umgestaltet in sein Ebenbild. Im Römerbrief hat das dann auch weit oder lang und breit erklärt, aber eigentlich hier macht er es nochmal auf eine sehr persönliche Art und Weise, und er spricht von seinem persönlichen, von seinem eigenen Zeugnis. Auch im Römerbrief hat er schon davon gesprochen, hier spricht er auch davon. Und ich finde es interessant, dass eigentlich das, was er beschreibt, ist seine Bekehrung. Seine Bekehrung besteht nicht darin, dass einfach nur darin, dass er von Jesus gehört hat und jetzt sagt, okay, Jesus ist für meine Sünden gestorben, okay, ich nehme das Geschenk gerne an, dass mir meine Sünden vergeben sind, na, das ist ja ganz nett, dann habe ich nicht mehr so ein schlechtes Gewissen und jetzt geht es irgendwie weiter so. Ne? Das, was eigentlich dieses Kapitel deutlich macht, ist, dass die Bekehrung, was ist die Bekehrung eigentlich? Was ist dieses ja, zum Glauben kommen. Was ist das eigentlich? Und das Neue Testament spricht von verschiedenen. Er spricht von der Neugeburt. Und ich denke, das ist noch mal tiefgreifender, das eigentlich trifft, wovon Paulus auch spricht. Er spricht von einem völligen Wechsel der Identität. Es ist ein totaler Identitätswechsel. Paulus sagt es im Galaterbrief, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und Paulus beschreibt es hier in Kapitel 3 damit, er listet auf, was seine Identität war, was ihn ausgemacht hat, was seinen Wert ausgemacht hat, was er sich angerechnet hat, was auf seiner Habenseite war, was sein Stolz war, was seine Sicherheit war. All das führt er hier auf. Ja, ich bin ein Hebräer von Hebräern. Ich bin am achten Tag beschnitten aus dem Geschlecht Israel, aus dem Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräer, im Gesetz nach einem Pharisäer, dem Eifer nach einem Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist untadelig geworden. Zack, 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 zack. Da steht es. Das bin ich. Und dann sagt er, hab's weggeschmissen. Weil es zählt nicht. Es zählt vor Gott nicht. Und da ich umgekehrt bin zu Gott, frage ich nach dem, was vor Gott gilt. Was zählt denn vor Gott? Meine ganze Liste zählt nicht. Er sagt, es ist Abfall. Das Wort, was hier steht, das Wort Dreck, wie es in Elberfelder übersetzt wird, ist das Wort Skyballon. Setzt sich aus drei Worten im Grunde zusammen. Eis, Kyon und Ballo. Kyon ist der Hund. Das Verb Ballo bedeutet werfen. Was der Hund so wegwirft, fallen lässt, in die Welt hinein, Eis, in die Welt hinein. Also, Hundekacke. Und das kann das alles bedeuten, tatsächlich, dieses Wort. Es kann Kot bedeuten, Abschaum, Müll, Abfall, Mist, Schutt. Es ist überflüssig. Ich schmeiß es weg. Natürlich blieb Paulus der Paulus, der am achten Tag beschnitten wurde. Seine Beschneidung war ja immer noch da. Er war immer noch, hatte immer noch Eltern, die aus dem Stamm Benjamin waren. Das war nicht weg. Aber es machte nicht mehr seine Identität aus. Es war nicht auf seiner Liste, die er herangezogen hat, wenn er gefragt wurde, was macht dein Leben aus? Was macht dein Leben? Was ist der Wert deines Lebens? Was ist deine Identität? Wenn du Paulus gefragt hast, was ist deine Identität, was hat er geantwortet? Jesus Christus, er allein. Er ist meine Identität. Nichts anderes. Was sind das für Dinge, die bei uns auf der Habenseite stehen, die auf unserer Habenseite standen? Die Dinge, die uns wertvoll waren, die uns Gewinn waren, wie Paulus das beschreibt. Die Dinge, die Lebensweisen, die Einstellungen, die Haltung, unsere Identität, was war das? Ist es der Reichtum gewesen? Das Geld? Das Materielle, die Dinge, die wir haben? Ist es der Genuss gewesen an den schönen Dingen des Lebens? Essen, gut trinken. Ja, auch die Dinge, die uns high machen, die Drogen, Alkohol, Zigaretten. Ist das Sex gewesen?
die schöne Kultur, Musik, Kunst, Luxus, der Genuss. Menschen perfektionieren den Genuss, dann nennen sie das Hedonismus. Oder war es das Streben nach Macht, Einfluss, Erfolg? Das ist unser Götze gewesen, unsere Identität. Möglichst viel Machtgewissen, möglichst viel Einfluss, möglichst viel Erfolg. Ja, vielleicht auch um einer guten Sache willen. Aber das Ziel, erfolgreich sein. Ist es die Anerkennung, die ich gesucht habe? Die Anerkennung von Menschen. Oder vielleicht auch nur die Anerkennung vor mir selbst. Den Ruhm, die Ehre. Vielleicht in Form eines Titels. Oder habe ich anderen Göttern gehuldigt, anderen Philosophien, Weltanschauungen gedient? Bin ich in Magie und Aberglauben gefangen gewesen, im Okkultismus? Oder bin ich in der typischen Religion unserer Zeit und unserer Gesellschaft, in der Leistungsreligion gefangen gewesen? Leistung, etwas erreichen, ein Ziel erreichen, im Beruf. Oder vielleicht auch nur im Hobby, Sport, Musik oder sonst irgendwas. Irgendwie eine Latte erreichen, ein Ziel erreichen. Körperlich, seelisch oder religiös. Und entweder ich habe diese Dinge oder habe in diesen Dingen gelebt, sie haben meine Identität ausgemacht, in einer libertär geprägt, freiheitlich geprägt, in dem Sinne von möglichst wenig Regeln folgen oder das Umgehen von allen Regeln um meines Vorteils willen. Vielleicht war ich so geprägt. Vielleicht war ich auch eher einer von der gesetzlichen Sorte. Jesus stellt uns diese beiden Wege vor. Ne? Der junge Sohn, der sein Leben ohne den Vater lebt und den freiheitlichen Weg beschreitet. Oder sind es viele von uns auch christlichen Eltern aus, aufgewachsen, schön brav, immer lieb und angepasst und dann im Gesetz gelandet? Fremde oder eigene Systeme machen meine Sicherheit aus, sind meine Stabilität. Paulus sagt, Bekehrung ist ein völliger Identitätswechsel. All das macht nicht mehr meinen Wert aus. Mein Wert liegt nicht in mir selbst. Meine Sicherheit finde ich nicht in mir, in dem, was ich tue. Ich finde es auch nicht irgendwo anders. Ich finde es nicht in den Dingen. Ich finde es nicht in der Welt. Nein, ich finde es ganz allein in Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Gott schenkt mir seinen Sohn und damit schenkt er mir eine Identität, die nicht zerbricht, die nicht kaputt geht, die niemals kaputt geht, in Ewigkeit nicht. Alles andere vergeht, Schwester, alles andere vergeht. Und viele von euch, ihr seid noch jung, aber je älter ihr werdet, desto mehr und mehr werdet ihr merken, das hält alles nicht. All das, worauf ich meine Existenz aufgebaut habe, worauf ich meine Identität gegründet habe, all das besteht nicht. Es geht verloren, es verliert seinen Wert. Manchmal schneller, als man denkt. Paulus sagt, das, was ich erlebt habe in diesem Identitätswechsel, der ja so krass bei ihm stattgefunden hat, er ist dem lebendigen Gott begegnet und hat plötzlich gemerkt, er sagt, Herr, wer bist du? Und dieser Herr, dieser mächtige, herrliche Herr, wie offenbart er sich? Er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst, den du fertig machst, den du quälst. Und plötzlich in der Erkenntnis durch Christus wird all das, was ihm wichtig war, was ihm wertvoll war, wird das alles zum Ballast, der abgeschmissen werden muss. Der Vorteil wird zum Schaden. Der Gewinn wird zum Verlust. Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich. Und das betont er hier nochmal. Ja, wirklich. Es ist so. Du glaubst es nicht? Es ist wirklich so. Ich halte auch alles für Verlust. Er steigert das nochmal. Er sagt, ich habe um Christi willen alles für Verlust gehalten. Das heißt, in der Begegnung mit Christus habe ich einen Punkt in meinem Leben, wo ich das abgeworfen habe, diesen Ballast. Wo ich gesagt habe, das alles, das ist nichts mehr wert. Das ist nicht mehr meine Identität. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es so, dass ich viele Dinge erst nach und nach begriffen habe. Manchmal denke ich, ich habe es vielleicht immer noch nicht begriffen. Und ich bin getröstet davon, dass Paulus am Ende des Kapitels sagt, glaubt man nicht, dass ich es ergriffen habe. Aber es muss diesen Punkt geben, wo ich erkenne, all das, was meine Identität, es geht um meine Identität. Was macht deine Identität aus? Wer bist du? Was macht deinen Wert aus? Wir müssen uns diese existenzielle Frage stellen. Wir müssen die an uns ranlassen. Woran knüpfst du deine Identität? Und er sagt, ja, ich habe an einem bestimmten Punkt, habe ich das gemacht. Ich habe alles umgewertet. Ich habe es zugelassen, dass Christus, dass er alles umwertet. Alles, was vorher Gewinn war, dass er ein Minus davor gemacht hat. Ich habe das zugelassen an einem Punkt, bestimmten Punkt in meinem Leben. Und dann sagt er, ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust. Das heißt, ich habe es nicht nur damals getan, sondern es ist bis heute so. Ich halte daran fest. Ich lasse es nicht wieder zu, dass bestimmte Punkte auf meiner Liste plötzlich doch wieder ein Plus kriegen. Und das geht so schnell. Du kannst aus dem Minus so schnell ein Plus machen, oder? Einen kleinen Strich davor setzen. Da drüber ziehen, so, ne? Plötzlich ist es wieder Plus. Paulus sagt, ich halte daran fest. In Römer 6 sagt er genau dasselbe. In Römer 6 sagt er zu uns, in Vers 11, so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Es ist ein fortwährender Prozess, es ist ein andauernder Prozess. Jeden Tag neu. Sollst du, soll ich daran festhalten, ja, es ist richtig, du hast alles umgewertet, Christus, und das ist wahr. Du bist mein Ein und Alles. Du bist mein Leben. Christus ist mein Leben und Sterben ist Gewinn. Paulus sagt, ich halte auch alles für Verlust. Er sagt jetzt nicht nur, okay, das, was meinen Wert ausgemacht hat, okay, du hast eine neue Identität, du hast eine neue Liste. Das kann so schnell gehen, oder? Wir haben in der Welt gelebt, wir haben nach weltlichen Maßstäben gelebt, dann haben wir uns bekehrt, sind in die Gemeinde gekommen und jetzt haben wir plötzlich eine neue Liste, eine fromme Liste. Nein, alles. Ich halte alles, sagt er, für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen. Paulus sagt, das ist so diese Erkenntnis Jesu Christi. Und was meint er mit der Erkenntnis Jesu Christi? Er meint das, was das Alte Testament, dieses Einswerden. Ich habe Jesus Christus erkannt. Ich bin ihm nahe gekommen. Er hat sich mir offenbart. Er hat sein Herz für mich geöffnet. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch, wenn ich ein paar Dinge sage, die ein bisschen schräg klingen mögen. Er hat sich für mich entblößen lassen. Er ist ganz nackt vor mir. Er ist ganz offen. So wie nur ein Ehemann und eine Ehefrau, wenn sie zusammenkommen, sich entblößen voreinander. Er hat sich ganz entblößt, um mit mir ganz eins zu sein. Und dann hat er etwas getan, was auch aus dem Bild von Mann und Frau, aus dem Einswerden von Mann und Frau, er hat seinen Geist in mich hineingelegt. Und so ist ein neuer Mensch in mir gezeugt worden. Das ist unfassbar, unüberbietbar, sagt Paulus. Unüberbietbar. Dieses ewige Leben, was ich empfangen habe. Es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Herrlicheres, dass ich Jesus kennen darf, dass er sich mir zu erkennen gegeben hat, dass er sich mir offenbart, dass er mir nahe kommt, dass er, wisst ihr, nehmen wir andere Bilder, die euch vielleicht näher kommen, dass er mich in den Arm nimmt, okay? Dass er mich umarmt. Wie wir es im Gleichnis vom verlorenen Sohn sehen. Der Vater, der seinen Sohn umarmt und ihn abknutscht. Nichts Größeres gibt es, Jesus, dass du mich liebst. Nichts ist größer als deine Liebe. Davon spricht Paulus hier. Und er sagt, ich lasse nicht zu, dass irgendetwas größer ist als die Liebe meines Herrn, sagt er. Und das ist so einer der seltenen Momente, wo Paulus sehr persönlich ist, wo man ihm so persönlich ins Herz gucken kann. Es ist mein Herr. Und das spricht von so viel. Wisst ihr, es sagt aus, ja, er ist mein Herr. Er ist derjenige, der mein Leben bestimmt, der mein Leben leitet, der mein Leben führt, dem ich gehorsam sein muss. Er ist mein Herr. Aber er sagt es mit einer Art und Weise, wie gesagt, voller Stolz. Es ist mein Herr. Er gehört mir. Mir allein. Es ist mein Herr. Wie wunderbar ist das? Er gibt sich mir zu eigen, dass ich sein bin. Dass er mein ist und ich bin sein. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte. Und da wird er ganz drastisch an dieser Stelle. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass er ganz drastisch wird. Wir müssen ganz drastisch werden. Unserem Wertesystem gegenüber. Unserer alten Identität gegenüber. Paulus hat gesagt, an dem Punkt, wo ich mein Leben, mein altes Leben weggeworfen habe und Christus empfangen habe, da ist Folgendes passiert. Ich habe meinen alten Menschen, er wurde gekreuzigt mit Christus. Und er macht es dann fest an der Taufe, weil wir in der Taufe sozusagen das nachvollziehen. Wir gehen ins Wasser hinein, wir tauchen unter und werden getötet und werden ins Grab hineingelegt und stehen auf zum neuen Leben. Deswegen die Taufe. Als Symbol für diesen Punkt, für diesen Prozess, für diesen Übergang, für diese Neugeburt, für die neue Identität, in der ich lebe. Und er spricht von seiner alten Identität als von Dreck. Macht er damit seine Eltern nicht schlecht? Das soll man doch nicht machen, Ehre Vater und Mutter. Das Gesetz Gottes, na, darüber argumentiert er ganz lange im Römerbrief, dass es eben nicht so gemeint ist, dass er jetzt das Gesetz damit schlecht macht und sagt, das Gesetz ist scheiße. Sondern das Gesetz ist heilig und gut, es ist von Gott gegeben. Darüber macht er lange Erklärung. Aber es ist wichtig, dass du und ich, dass wir radikal sind mit uns selbst, mit unserem alten Ich, dass nämlich diese Dinge, auch die guten Dinge Gottes, und da sind so viele gute, von den Dingen, die ich aufgezählt habe, es sind viele gute Dinge, die Gott uns schenkt. Gutes Essen zu genießen, ist etwas, was Gott uns geschenkt hat und was wir genießen dürfen in Anbetung Gottes. Aber wir müssen radikal mit uns selbst sein an dem Punkt, wo wir diese Dinge vergötzt haben. Wo wir uns nicht unter Gott untergeordnet haben. Wo wir diese Dinge anstelle Christi gesetzt haben. Dem alle Liebe, dem alle Ehre gebührt in unserem Leben. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte. Das hört sich sehr negativ an. Ich habe alles eingebüßt. Oh nein, wie schlimm. Nein, überhaupt nicht. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Ich wollte Christus haben. Das ist wie der Kaufmann mit seiner Perle, oder? Oh, da gab es diese eine wunderbare, herrliche Perle. Die wollte er haben. Und was hat er gemacht? Er hat alles verkauft, was er hatte. Alles hergegeben. Es war alles nicht mehr wertvoll. Nur diese Perle, sie war wertvoll. Er hat sie gefunden und aus Freude steht da. Ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte diese Perle. Das ist nicht aus Zwang getan, aus Angst. Nein, aus Freude, dass er diese Perle gefunden hat. Und Paulus sagt auch, ich habe Christus gefunden. Und ich wollte alles daran setzen, um ihn zu gewinnen. Ich will alles daran setzen, ihn zu gewinnen. Ich will alles daran setzen, ihn nicht zu verlieren. Ich will alles daran setzen, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Und er sagt es in einer passiven Form. Ich habe alles eingebüßt. Es ist mir alles verloren gegangen. Es ist sozusagen etwas, was er gar nicht selbst gemacht hat, sondern was Christus gemacht hat. Es ist einfach eine Reaktion aus ihm heraus gewesen. Alles andere weg und Christus, ihn will ich gewinnen. Und dann spricht er von der Gerechtigkeit, darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Da will ich jetzt nicht dran festhalten. In Vers 10 lesen wir weiter. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Also hier spricht er wieder von dem Erkennen. Ja, so wie ein Mann und eine Frau, sie heiraten und dann kommt die Hochzeitsnacht, in dem sie einander erkennen. Und wie ist es dann im weiteren Verlauf der Ehe? Einmal reicht nicht. Immer wieder, mehr und mehr. Und mehr lernen wir uns in der Ehe kennen. Wir kommen uns näher. Es geht hier nicht nur um Sexualität, es geht aber auch um Sex. Es geht um den ganzen Menschen, um Körper, Seele und Geist. Wir werden mehr und mehr eins. Das, was Gott am Anfang der Ehe stiftet, ist, sie sollen ein Fleisch sein. Und das ist geistliche Realität. Aber in unserem Weg miteinander als Ehepaar ist es ein Prozess des mehr und mehr Einswerdens. Bis wir am Ende unseres Lebens uns sogar in unseren Gesichtern ähnlich sehen. Das ist ja eine erwiesene Tatsache, dass uralte Ehepaare, ihre Gesichter gleichen sich mehr und mehr an. Einfach weil sie einander so viel anschauen und mit ihrer Mimik sich gegenseitig spiegeln und dadurch gleicht sich das Gesicht mehr und mehr an. Die sehen sich ähnlich, als ob sie Bruder und Schwester sind. Und wisst ihr, das ist das, wovon Paulus hier spricht. Ich möchte ihn erkennen, immer und immer wieder. Er sagt es in 2. Korinther 3, sagt er es auch, in 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und so werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wenn du morgens deinen Herrn erkennst, wenn du an deinem Tag, in deinem Tageslauf in die Nähe deines Herrn kommst und ihm begegnest, weißt du, was passiert? Er lächelt dich an und du lächelst zurück und so gleicht sich dein Gesicht an sein Gesicht an. Und das ist nur ein Bild, okay? Es geht um mehr, es geht um dein Herz, es geht um dein ganzes Wesen, um deine ganze Identität. Also, es geht darum, ihn zu erkennen. Jesus, seine Person. Es geht nicht um irgendeine Wahrheit, Geschwister, in unserem Glauben, in unserem Leben. Das, was Gott uns gegeben hat, ist, dass wir wissen, es geht nicht um Erkenntnisse, im Sinne von Wahrheiten, sondern es geht um eine Person, es geht um Jesus. Und es geht darum, ihm nahe zu sein, mit ihm eins zu sein, eins zu werden, um ihn zu erkennen. Und dann sagt er, nennt er zwei Begriffe, die ihm unheimlich wichtig sind. Er nennt die Auferstehung und das Leiden. Und interessanterweise in umgekehrter Reihenfolge. Und das ist wahr, Geschwister, denn am Anfang unseres Glaubenslebens, was erleben wir? Die Kraft seiner Auferstehung. Die Dynamis des Heiligen Geistes, der uns zum Leben erweckt. Eine Auferstehung erleben wir wie der verlorene Sohn, wo der Vater sagt, dieser mein Sohn, er war tot, jetzt lebt er wieder. Die Kraft der Auferstehung. Ja, wir wollen sie auch mehr und mehr erkennen. Nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens, sondern wir wollen sie sehen. Nicht nur in unserem Leben, sondern im Leben von vielen Menschen. Deswegen, das hat Paulus begeistert. Er ist losgezogen, um die Kraft der Auferstehung in Aktion zu sehen. Bei Menschen immer wieder, wie Gott durch seine Kraft, durch seine Dynamis Menschen vom Tod zum Leben bringt. Das hat ihn begeistert, das hat ihn bewegt, das hat ihn angetrieben. Da sind noch so viele Tote draußen, die zum Leben erweckt werden müssen. Und Gott will es tun, tut es heute noch durch seinen Heiligen Geist. Ich will sie immer mehr erkennen, die Kraft deiner Auferstehung. Und die Gemeinschaft seiner Leiden, die Koinonia. Ich will die Koinonia mehr erkennen. Die Koinonia. Wisst ihr, die Koinonia, das ist das erste Mal, wo dieses Wort vorkommt. Wisst ihr, wo das erste Mal vorkommt? Apostelgeschichte 2,42. Den Vers lieben wir doch, ne? So schlicht und einfach. Das Leben der Gemeinde. Ne? Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Ich will die Gemeinschaft mehr erkennen. Ja, es ist auch, wisst ihr, hier steht die Gemeinschaft seiner Leiden. Aber wisst ihr, was die Gemeinschaft seiner Leiden ist? Das ist nicht nur das eigene Leiden. Und das hat Paulus bis zur Tiefe durchlebt und durchlitten. Am Anfang seines Glaubenslebens stand eine Prophezeiung. Der Hananias, dem Hananias wurde, Jesus hat zu ihm gesprochen in Apostelgeschichte 9, in Vers 15, der Herr aber sprach zu Hananias, einem einfachen Gläubigen in Damaskus, der dann derjenige sein würde, der Paulus für Paulus beten würde, dass er wieder sehend wird, der ihn getauft hat, der für ihn gebetet hat, dass der Heilige Geist auf ihn kommt. Ein einfacher Gläubiger. Kein Priester, kein Pastor. Ein Bischof, ein mächtiges Werkzeug Gottes, um Paulus zu segnen und auszurüsten für das, was er mit ihm vorhat. Und er gibt ihm diese krasse Prophezeiung. Der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Boah. Wie krass ist das? Paulus, du wirst vieles um meines Namens willen leiden. Und wir haben es nicht verstanden. Petrus hat es verstanden. Petrus und die Brüder, sie haben sich gefreut, als sie um des Namens Christi willen leiden durften. Petrus sagt uns, wenn du um deine eigenen Sünde willen leiden musst, das ist blöde, das ist bescheuert. Und wir leiden so oft aufgrund unserer eigenen Dummheit, aufgrund unserer eigenen Beschränktheit. Wie oft kommt es schon vor, dass wir um Christi willen leiden? Liegt es daran, dass uns Christus vielleicht doch nicht so viel wert ist wie Paulus? Paulus hat viel gelitten um Christi willen. Wenn du das nachlesen willst, kannst du es lesen in 2. Korinther 6, glaube ich. Ne? Das ist eine lange, lange Liste davon, was die Gemeinschaft seiner Leiden bedeutet. So wie Christus gelitten hat in dieser Welt, in dieser finsteren Welt, als Licht dieser Welt, hat er gelitten. Die Finsternis hat das Licht verfolgt. Das ist ganz normal. Wenn du mit Jesus gehst, dann ist es ganz normal, wenn du Probleme hast. Lass dich nicht entmutigen, sondern lerne, dich zu freuen darüber. Du bist eins mit Christus im Leiden in dieser Welt. Paulus hat wirklich dieses Streben im Herzen gehabt. Ja, ich will die Kraft seiner Auferstehung noch mehr erkennen. Und da sagen wir alle Amen. Aber ich möchte auch die Gemeinschaft seiner Leiden noch mehr erkennen. Und da sind wir vorsichtig mit dem Amen. Wer weiß, was das zu bedeuten hat in unserem Leben. Aber wenn wir zu Jesus gehören, werden wir sowieso nicht drumherum kommen. Aber es ist noch was anderes, Geschwister. Es ist auch das Mitleiden. Paulus spricht in 1. Korinther 12 von dem Leib und er sagt, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Das ist Teil der Koinonia. Teil der Koinonia ist, dass wir miteinander leiden. Ich möchte Anteil nehmen. Ich möchte mehr erkennen, die Gemeinschaft der Leiden, deiner Leiden, Christus, denn es ist dein Leib. Die Leiden deines Leibes. Und nicht nur hier in Hannover, in der Koinonia Hannover, sondern in den Gemeinden überall auf der Welt. Und in vielen Gemeinden ja noch viel, viel heftiger und viel schwerer, als wir das hier erleben. Ich möchte daran mehr Anteil nehmen. Ich möchte mehr Gemeinschaft an den Leiden Christi haben, in seinem Leib heute. Ich möchte daran wachsen, mitzuleiden. Das ist wichtig. Das ist liegt Gott am Herzen. Das ist hier das Streben des Heiligen Geistes. Ich möchte Gemeinschaft, ich möchte ihn erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleich werde. Ein gekreuzigter Christus. Ich liebe ihn so sehr und ich habe verstanden, dass in seinem Tod Kraft liegt zur Erlösung für viele. Dass in seiner Hingabe, Selbsthingabe, dass das Schönheit ist, dass das die Krönung der Liebe ist. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ich will auch ein solches Leben leben. Er sagt, ich bin wie ein Trankopfer. Ich werde ausgegossen über euren Dienst. Ja, ich möchte, dass mein Leben ein Opfer der Liebe und Hingabe ist. So wie Christus. Ich möchte seinem Tod gleichgestaltet werden. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Und da sagt Paulus etwas, was wir oft vergessen. In Römer 8 sagt er das auch. In Römer 8 sagt er, Vers 17, wir haben den Geist empfangen, jetzt sind wir Kinder Gottes. Wenn wir aber Kinder Gottes sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden.
Ein Teil des Erbes Christi ist das Leiden. Es ist das, was sein Leben ausgemacht hat. Und wir haben es geerbt. Sein Leiden. Aber Paulus sagt uns da an dieser Stelle auch, dass die Leiden der Zeit, dieser Zeit, sagt er, na, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Gott ist kein Masochist, kein Sadist. Sadist. Masochist ist er auch nicht. Er ist kein Sadist, der uns quälen möchte, sondern er tut etwas und das ist, wisst ihr, die Gemeinschaft seiner Leiden. Was macht uns unsere Gemeinschaft stärker? Was bringt uns wirklich in der Tiefe zusammen, wenn wir zusammen leiden? Wenn wir durch Leiden hindurchgehen, da werden Beziehungen tief und echt. Wenn du leidest, dann weißt du, wer deine wirklichen Freunde sind. Und wer nur so tut, als ob. Und wenn du durch Leiden hindurchgegangen bist, wie gesagt, das stärkt den Zusammenhalt. Das bringt Tiefe in dein Leben hinein. Ich habe das erlebt, bin jetzt sehr persönlich, in den letzten Jahren, wo mein Bruder durch schwierige Zeiten hindurchgegangen ist. Und es hat ihn zuallererst zu Jesus hingeführt. Die Gemeinschaft der Leiden mit Christus führt dazu, dass wir näher zu Christus kommen, dass wir ihn mehr kennenlernen, wenn wir leiden. Und Hebräer sagt uns, dass Christus vervollständigt wurde, vollendet wurde durch Leiden. Dass er vervollkommnet wurde durch Leiden. Wenn er das braucht, wie viel mehr ich? Ich muss durch eine Schule des Leidens hindurchgehen, damit ich ihm ähnlicher werde. Und ich habe in dieser Zeit, wir haben auch viel Gemeinschaft miteinander gehabt. Viel über Telefon, aber auch so. Und ja, es hat unsere Beziehung auf eine ganz andere Ebene gebracht. Die Gemeinschaft in Christus, aber es war eine Gemeinschaft des Leidens. In Christus. Und wenn wir in diese Gemeinschaft der Leiden eintreten, dann werden wir auch Teil an der Auferstehung aus den Toten haben. Wenn wir in den Tod hineingehen, werden wir auferstehen. Das ist eine große Verheißung. Christus ist größer als jede Macht des Todes. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Paulus sagt, nein, das bin ich nicht. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Er hat mich gepackt. Und er lässt mich nicht mehr los. Und ich will ihn auch immer mehr packen. Und da spricht derselbe, und das ist doch interessant, so sehr die Identität sich auch verändert. Es ist eigentlich immer noch derselbe Paulus. Denn das Wort jagen hier ist dasselbe Wort wie verfolgen. Er war ein Verfolger der Gemeinde in seinem Eifer. Jetzt aber, was ist er jetzt? Jetzt jagt er dem Ziel nach, jetzt jagt er auf Christus zu. Nicht um ihn zu erschlagen, um ihn fertig zu machen, um ihn aus dem Weg zu räumen, nein, um ihn zu ergreifen, zu umarmen. Es ist dieses Bild, was im Hohelied gesagt wird. Und wir kennen, also ich kenne dieses alte Lied, kann ich zitieren, zieh mich hin zu dir, Herr, lass uns zusammenlaufen. Zieh mich hin zu dir, Herr, und halt mich fest. Komm und führe mich, Herr, in deine Königskammer, in die Geborgenheit, wo deine Liebe mich umgibt oder umfängt. Ich will mich freuen in dir und fröhlich sein. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Herzlich lieb habe ich dich, o Herr.
Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Und wenn ich diesen Brief lese, denke ich immer, Paulus, wenn du es nicht ergriffen hast, wer hat es dann ergriffen? Wer hat es dann begriffen? Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu hin auf zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das ist dieser Rennläufer. So oft hat er dieses Bild benutzt, ne? Dieses Ziel gerichtet, jagen auf das Ziel zu. Ich will den Kampfpreis erlangen. So viele nun vollkommen sind, und das ist ein bisschen ironisch gemeint hier, er sagt, ich bin es noch nicht. Aber es gibt einige, die ja schon vollkommen sind. Wenn ihr da zu diesen Vollkommenen schon gehört, dann lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas noch anders denkt, wenn ihr nicht so denkt wie ich, dass Christus mein Ein und Alles, unser Ein und Alles ist und dass alles andere als Dreck zu erachten ist, guck mal, wie viel Gnade der Paulus in diesem Stadium seines Lebens hat. Er sagt, so wird euch Gott auch dies auch noch offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Also wenn du eine Erkenntnis gewonnen hast, wenn du diese Liebe zu Christus in dir hast, dann lass sie nicht wieder los, lass sie nicht abflauen, bleib dran, halte daran fest. Denn mit Christus hast du alles. Und alles andere ist nichts wert. Jesus, wir danken dir, dass wir Gemeinschaft haben können mit dir, dass du uns in deine Koinonia hineingerufen hast, in deine Gemeinschaft. Und ja, wenn wir jetzt Brot und Wein nehmen, dann ist das auch Gemeinschaft. Gemeinschaft deines Leibes, Gemeinschaft mit deinem Blut. Wir nehmen Anteil an dem, was du uns gegeben hast, durch dein Blut und durch dein Leib. Wir dürfen teilhaben, wir dürfen es aufnehmen. Wir haben Gemeinschaft mit dir. Aber du führst uns und du stiftest, du machst eine Gemeinschaft aus uns. Und du rufst uns auch heraus, gestärkt durch dieses Mahl, mit dir Gemeinschaft zu haben in dieser Welt, im Leiden. Ja, und du willst uns aufrufen, vertraut mir und seht, erkennt die Kraft der Auferstehung. Denn du, Herr, bist die Auferstehung und das Leben. Herr, und wir preisen dich. Wir danken dir, dass du uns Leben gegeben hast. Wir wollen das feiern. Dass wir die Perle gefunden haben, die größte, die wunderbarste, die herrlichste Perle. Wir wollen uns freuen in dir, dass du ja, uns echtes, wahres Leben geschenkt hast. Amen.